Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, der Tag nach dem Klassiko. Ich sehe hier vor mir in der Kamera einen traurigen, fast schon am Boden zerstörten Alex. Man merkt, er ist enttäuscht. Dann will ich ihn doch gleich mal fragen, Alex, wie geht's dir?
Schlecht. Ich habe gleich zwei Klassiko-Schlappen kassiert am Wochenende. Klassiko in Anführungszeichen. Wir hatten am Samstag Derby bei meiner AHA-Mannschaft, DJK Aibach gegen Wacker gespielt. Das ist der große Klassiko im unterklassigen Vereinsfußball. Das sind die Erzrivalen, die Plätze sind sogar nebeneinander. Also die beiden Vereine trennen irgendwie 200 Meter, 250 Meter. Oh. Also großes Erzrivalen-Duell am Samstag und wir haben 2-6 verloren.
Auf die
richtig bitter das Derby verloren. Ja, und dann am Sonntag die nächste Schlappe im etwas größeren Klassiko passiert. Ja. Also für mich schwarzes Wochenende. Ich bin am Boden.
Und wir hatten dann noch am Freitag diese Sache bei Greuther Fürth, wo sie irgendwie in der letzten Minute noch den Elfmeter kassieren und dann 2-2. Ja, waren wir jetzt nicht mega enttäuscht, aber ja, das Kleeblatt ist schon auch Adep. Schwarzes Wochenende für Troika, für Nils Kern war es dagegen. Ein weißes, strahlendes, ganz nettes Wochenende nach einem netten Klassiko. Das ist heute natürlich das ganz große Thema, inklusive vielleicht hier noch einem Aufreger, was wir da alles zu bereden haben. Es gibt aber auch noch mehr in La Liga. Neben noch einen Aufreger bei Atletico haben wir noch was auch bei Elche. Und es kam zu einer sehr, sehr kuriosen Trainerentscheidung, wo wir auch ein bisschen, das dürfen wir euch auch nicht vorenthalten, das kommt alles in der Folge, aber wir haben auch viele Nachrichten bekommen. Lernende hat uns geschrieben, Niklas Kampmann, dann auch der Don Niklas, also zweimal Niklasse zum Klassiko geschrieben. Damit können wir ja direkt mal einsteigen. Ich glaube, alle Hörerinnen warten darauf, was wir so zum Klassiko zu sagen haben. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das war phasenweise, jetzt kommt gleich ein großes Wort, phasenweise eine Machtdemonstration, weil in meinen Augen Real Madrid in sehr vielen Phasen, außer natürlich so um die 80. Minute, deutlich überlegen war, immer eine Antwort parat hatte, nie gewackelt hat und Barca einfach irgendwie, sie haben versucht anzulaufen, aber auch irgendwie, dann kam irgendwann Frustsituation, Frustfouls von Lewandowski dazu, Rafinha hat irgendwie versucht, gegen Kroos den Freistoß zu holen, es war irgendwie ein unfaires Duell fast schon. Natürlich, wenn irgendwie Lewandowski diese eine hundertprozentige Chance reinmacht, wer weiß, wie es dann ausgeht, aber ich war beeindruckt, wie cool, wie souverän Real Madrid mal wieder in einem großen Spiel aufgetreten ist, wie sicher hinten wie vorne dann effektiv natürlich und das einfach intelligent, locker, fast schon locker runtergespielt hat. Was meinst du?
Also bei Machtdemonstrationen gehe ich nicht mit. Sie waren ja jetzt nicht überlegen, sondern sie waren eiskalt. Sie hatten wenige Chancen, Real Madrid, und sie haben diese wenigen Chancen ebenso abgezockt und eiskalt, wie sie sind, reingemacht. Aber Machtdemonstration ist für mich was anderes. Machtdemonstration ist, was die Bayern gegen Freiburg gemacht haben. Da war ja auch vermeintlich auf Augenhöhe, zack, haust du die mit 5-0 aus dem Stadion raus. Also da gehe ich nicht mit, aber ich gehe natürlich voll mit, wenn du sagst, sie sind routiniert, sie sind abgezockt, abgeklärt. Nichts bringt Real Madrid aus der Ruhe. Und so, all das baust du ja auf über die Jahre, wenn du eine Mannschaft zusammenhältst, wenn die zusammen wächst, wenn die zusammen Erfolge feiert, also Erfolge in wichtigen Spielen, aber natürlich auch Erfolge, beispielsweise in der Champions League durch Titelgewinne, in der Meisterschaft. So wächst ja all das. Dein Selbstvertrauen, deine Ruhe, deine Bierruhe, ne? Deine madrilenische, dass du einfach an dich glaubst, dass dich auch im Spiel, wenn du mal, keine Ahnung, gefühlt 5 Minuten wenig den Ball hast, dass dich nichts aus der Ruhe bringt und dass du eben dann eiskalt deine Chancen nutzt. Wir wiederholen uns da ja, weil letztes Jahr in der Champions League war es ja noch ein bisschen krasser. Da brachte sie ja nicht mal aus der Ruhe, wenn sie hinten lagen und wenn es die 90. Minute waren, weil sie so an sich glauben. Und das baust du eben auf durch stetige Erfolge, durch stetige Big Games, in denen die du dann erfolgreich bestreitest. Und da ist Barca natürlich noch komplett weit weg von, weil sie eine Mannschaft im Umbruch sind, im Wiederaufbau, hat auch Xavi nach dem Spiel gesagt. Und deswegen hast du da diese Diskrepanz zwischen der einen Mannschaft, die nichts aus der Ruhe bringt, die eiskalt zuschlägt, die abgezockt ist, abgeklärt ist, und die anderen, die dann eben ein bisschen die Köpfe hängen lassen nach dem nächsten Nackenschlag, also dem frühen 0-1, durch die vielen Nackenschläge in der Vergangenheit, also Inter, Bayern, davor in der Champions League, Europa League letztes Jahr etc. etc. Ne? Immer wieder Niederlagen und die gehen ja auch auf deine Psyche, auf deine mentale Verfassung der Mannschaft und da, so kommt eins zum anderen. Also das, du hast die einen, die einfach routiniert sind und die anderen, die noch ein bisschen wachsen müssen, um irgendwann da hinzukommen. Das war für mich so der Takeaway des Spiels und ich glaube, so haben es auch die Medien gesehen. Und
wie immer natürlich sehr interessante Pressestimmen, die es dann bei Real Total und auch Barca Welt direkt zu lesen gibt. El País zum Beispiel hat geschrieben, Madrid weiß, wie man siegt und Barcelona weiß nicht, wie man spielt. Xavis Männer waren nicht da, sie planschten nur herum, während Ancelottis Jungs auf ihre Art über das Duell nachdachten. Das meinte ich so. Real Madrid brauchte nicht irgendwie 20 Abschlüsse in dieser Partie. Die frühen zwei Tore haben da eben gereicht. Ja, am Ende ein bisschen zu viel verwaltet und dann auch drei gute Wechsel von Xavi. Da ist dann einiges nochmal passiert und dann verdiente Anschlusstreffer. Aber wenn selbst die Mundo Deportivo, also die Sporttageszeitung aus Barcelona, nicht irgendwie nach so einem Spiel das Wort Robo, Raub auf seinem Titelblatt hat, sondern die Mundo Deportivo hat geschrieben, ein überlegenes Madrid knackt ein graues Barca. Eine weitere Niederlage für Barca in einer tragischen Woche, diesmal in einem Klassiko, in dem es nie eine Chance auf den Sieg hatte. Zwei Tore reichten aus, um Barca zu entwaffnen, das nicht wusste, wie es reagieren sollte. Und das meine ich eben so mit in Anführungszeichen Machtdemonstration. Ja, kein 5-0 und keine 20 Torabschlüsse, aber eben Real hat einfach nie gewackelt, nie aus der Ruhe gekommen. Toni Kroos, sensationelles Spiel gemacht. Auch Fede Valverde mit seiner Power haben da einfach den Unterschied.
Also auch bei nie gewackelt gehe ich nicht mit, denn gewackelt haben sie beim nach dem 1-2. Das waren schwierige, 8 Minuten oder so, also bis zum Elfmeter, zum 3-1. Da war zum Beispiel der Ansu Fati Seitfallzieher dabei, den er nicht richtig trifft, der aber trotzdem 7 Zentimeter neben den rechten Pfosten trudelt. Also wenn er den ein bisschen besser trifft, der kann auch reingehen. Also in der Phase, so ab der 80. bis eben 89. oder irgendwie so roundabout, da hat Madrid schon ein bisschen gewackelt, jetzt ohne dass sie schwach waren oder so. Aber da hat Barca an sich geglaubt, das erste Mal so richtig. Tor erzielt, noch eine andere Chance gehabt. Also deswegen würde ich nicht 1000%ig mitgehen, aber der Takeaway ist nach wie vor, das ist eine routinierte Mannschaft, eine abgezockte Mannschaft, die Blancos. Die machen aus wenig super viel, die wissen genau, was sie wie machen müssen. Und Barca hat gezaudert, hat gehadert, war angeschlagen, auch mental, emotional, früher Rückstand wieder, der zieht ja dann wieder den Faden. Bis dahin war es ja komplett auf Augenhöhe, die ersten 10, 12 Minuten. Ist ja nicht so, das gab es ja in früheren Klassikos auch, dass Real im Bernabeu ja dann rauskommt aus der Kabine und Barca überrennt so vor 5, 6, 7 Jahren. Falls du dich erinnerst, wo sie immer wieder früh in Führung gingen. Das war was anderes. Jetzt war es Augenhöhe, man taktiert so ein bisschen, man schaut, findet ein Spiel und zack, mit dem ersten Angriff sofort das 1-0 durch Real Madrid. Und natürlich zieht das Barca dann, dass er angeschlagen ist aufgrund der Inter-Geschichte vor 3, 4 Tagen. Natürlich zieht dir das sofort den Zahn und du hast dann kein Selbstbewusstsein. Dann hast du aber trotzdem die Riesenchance aufs 1-1 zu Lewandowski. Vergibst da wieder. Auch das macht ja wieder was mit deinem Kopf, mit deiner Psyche, dass die ihre erste Chance eiskalt machen, du dabei schlecht aussiehst. Grüße an Sergio Roberto. Und auf der Gegenseite versuchst du die Ruhe zu bewahren, hast deine Riesenchance, du vergibst sie aber. Also auch das ist ja, jeder, der Fußball spielt, weiß ja, das ist in deinem Kopf drin, wenn du auch verunsichert bist, wenn du einen kleinen Negativlauf hast oder Negativerfahrung gesammelt hast. Das macht was mit dir und deswegen, das ist so für mich so die Story, die über allem liegt. Die abgezockten, abgeklärten, in sich ruhenden und die anderen, die dann verunsichert sind und dann hadern und dann natürlich auch ihr Selbstvertrauen verlieren und nicht wissen, wie sie angreifen sollen und so ein zwei verschiedene Bilder quasi, die aufeinander trafen.
Ja. Das war Klassiko Nummer 249, manche schreiben sogar 250. Real Madrid kam zum 101. Sieg, Barca bleibt bei 96 Siegen und hat jetzt auch die Tabellenführung übernommen. Wir haben ja auch noch Feedback von Leander. Leander hat uns geschrieben, ich fand interessant, dass Barca kaum ins hohe Pressing kam. Real hat da Barca die Hosen ausgezogen und dieses Spiel kontrolliert. Wenn sie mal offensiv was versucht haben, war es direkt gefährlich für Barca. Das war ja mal wieder eine große Masterclass und auch Fede Weltklasse. Hatte ich schon, glaube ich, auch gesagt, dass da einfach groß, ich habe Toni Kroos, glaube ich, noch nie so viel kämpfen sehen, noch nie in so viele Zweikämpfe verstrickt sehen, allein schon bei dem 1-0. Klar, Busquets muss notfalls faulen, spätestens dann Sergio Roberto, dass der Ball eben nicht auf Vinicius durchkommt. Darauf hat man es angelegt, dass Barca ein bisschen hoch verteidigt, dass sich dadurch Räume ergeben für Vinicius, für Valverde, dass man die schicken kann. Diesmal nicht mit einem hohen Ball, aber dafür flach und langen Vinicius-Lauf. Der dann allein vor Ter Stegen, der pariert gut, aber Benzema ist im Nachschuss da. Ja, dann ist natürlich erstmal wieder die Horrorszenarien von den Barca-Spielern im Kopf, schon wieder frühes Gegentor und direkt dann wieder 20 Minuten später dann auch noch das 0-2. Ja, das macht was mit einem. Aber trotzdem hätte man gedacht, dass irgendwie, weiß nicht, es eine Reaktion, mehr eine Reaktion geben wird nach diesem Aus oder fast aus in der Champions League, weil jetzt ist die Liga die letzte große Chance auf einen großen Titel, Copa del Rey mal abgesehen, und da ist der Druck natürlich jetzt da. Es sind nur 3 Punkte Rückstand, kann alles noch passieren in der Liga, es war der 9. Spieltag. Aber ja, ich hatte ja 3-2 getippt, gedacht, da passiert noch mehr bei Barca. Wenn Lewandowski das Ding reinmacht, sieht das auch anders aus, aber ja. So, das ist der Stand der Dinge beim FC Barcelona, also viele Fehler.
Genau, der Stand der Dinge sind viele Fehler und auch da wieder 2 Fehler, individuelle Fehler im Sinne von man verhält sich falsch, also jetzt nicht komplette Fehler, dass du über den Ball trittst, aber im Endeffekt ja sogar 3 individuelles Fehlverhalten, sagen wir es mal so, führten zu 3 Gegentoren, also Sergi Roberto verhält sich nicht gut, weil er überhaupt das überhaupt nicht wahrnimmt, dass Vinicius da aus der Tiefe durchsprintet. Ja, was soll denn der sonst machen? Das macht er sein Leben lang im weißen Trikot. Ja. Kommt da mit dem Turbo auf dich zu, läuft in den freien Raum und bekommt da den schönen Toni Kroos-Pass. Und der hat überhaupt keine Awareness, Sergi Roberto. Er ist ja gar nicht im Sprint, sondern er trabt ja dann und guckt so, ja, was macht denn der Kroos da? Und dann kommt der brasilianische D-Zug auf der Außenbahn und überläuft ihn, weil er gar nicht in den Sprint kommt. Also einfach katastrophales Defensivverhalten von Roberto. So, was macht Eric Garcia vor dem 0-2? Verlängert blind, ohne zu wissen, was hinter ihm passiert, den Ball in die Mitte, in seine eigene Abwehr, fälscht ihn da so ab und mit dem Hinterkopf verlängert ihn. Das machen normalerweise Stürmer bei einem langen Ball, wenn sie erahnen, dass hinter ihnen der Mitspieler oder der Mitstürmer steht oder in den Lauf durchläuft und sie wollen ihn da verlängern. Das ist eine Angriffsaktion, die du normalerweise machst. So verteidigst du doch nicht. Er weiß nicht, was hinter ihm passiert und verlängert völlig unmotiviert den Ball mit dem Kopf nach hinten und natürlich wieder auf Vinicius. Also auch da wieder Fehlverhalten. Und natürlich fällt er sich auch fehl beim 1-3. Klar, Elfmeter passieren mal, die kannst du mal verursachen. Rodrigo macht das natürlich gut, ist dribbelstark, ist technisch stark, ist beweglich. Aber ja, wenn du da einfach einen stümperhaft auf den Fuß trittst, hast du dich auch als Defensivspieler wieder falsch verhalten. Also nicht gut verhalten. Das heißt, 3 defensive Fehlverhalten führten zu 3 Gegentoren. Erneut. Das ist einfach auch die Wahrheit. Denn die anderen... Das Spiel an sich läuft dann natürlich anders, wenn du 3-mal nicht so individuell falsch handelst als Spieler. Also stell dir nochmal vor, Mondi würde statt Sergio Roberto auf der Außenbahn vom Barca spielen, dann passiert das Gegentor durch Vinicius nicht, oder das 1-0, das Vinicius, weil der einfach den Sprint aufnimmt. Die ganze Macht hat er ja immer wieder gemacht, dass er einfach im Zweikampf ist, teilweise ja auch Vinicius mit nach hinten, Carvajal immer wieder im Volltempo nach hinten, also da war auch eine andere Körperspannung auch drin. Das gehört ja zur Wahrheit dazu, also von daher... Ja, müssen wir einfach wieder über die individuellen Spieler und ihre Patzer reden, auch in diesem Spiel, wie gegen Inter auch. Da waren es Piqué und Garcia, jetzt eben Roberto Garcia 2-mal.
Da hat uns auch noch Don Niklas geschrieben, das teilweise vernichten. Ich habe jetzt nur einen Auszug aus seiner Nachricht. Er schreibt, ich weiß, er muss gerade spielen, aber es gab in meinen Augen in den letzten 5 Jahren keinen Innenverteidiger, der schlechter verteidigt hat als Eric Garcia. Jeremina, Umtiti, Mathieu, Vermaelen, wie sie alle heißen. Keiner hatte so viele dämliche Fehler beim Verteidigen wie Eric. Der einzige Unterschied zwischen Mingueza und Eric Garcia ist, dass zweiterer mal von Pep Guardiola trainiert wurde. Und da ist mir auch egal, ob er eine Passquote von 95% bei 5 bis 10 Meter Pässen hat. Ja, er hat ja nicht umsonst in Spanien den Ruf als Error Garcia mittlerweile. Und ich sage immer, er ist irgendwo ein Gegentormagnet, kann nicht immer was dafür, aber da, wo was passiert, wo es gefährlich wird, ist er einfach nie weit weg und stellt sich dann auch meistens blöd an, hat vielleicht auch mal hier und da Pech, aber eben stümperhaft beim Elfmeter und Riesenfehler da vorm 0-2. Alles irgendwo der Ausfälle auch geschuldet, sondern wenn dann Araujo und Koundé spielen, wäre das vielleicht anders gewesen, aber ich dachte, Eric Garcia war immer Stammspieler bei euch, nicht nur in der Nationalmannschaft. Oder sollte es auch weiter sein?
Die Frage kannst du dir selbst beantworten, wenn du überlegst, wen sie im Sommer geholt haben, nämlich in Koundé einen für 50 plus Millionen und in Christensen einen gestandenen for free. Aber man holt ja 2 Innenverteidiger, obwohl man ja schon Araujo, Piqué und Eric Garcia hat. Das allein erzählt ja schon, dass man wohl offenbar doch nicht ganz so happy war im Verein mit dem Innenverteidiger-Pärchen Garcia-Piqué, das er letztes Jahr gesetzt war. Lenglet hat man ja abgegeben an Tottenham, da war man ja froh, nimmt den einfach ab, leiht ihn, wir wollen kein Geld, bloß weg mit dem, also der war ja auch nicht gut genug. Über Umtiti braucht man ja gar nicht reden, aber allein, dass Barca 2 Innenverteidiger holt, obwohl sie ja schon 3 da haben, erzählt ja schon die ganze Wahrheit, was du wissen musst über das Pärchen Garcia-Piqué, das eben, wie man es bei Inter gesehen hat, nicht gut genug ist für das allerhöchste Niveau. Und Real Madrid und ein Inter K.O.-Spiel in der Gruppenphase ist halt nun mal mit das höchste Niveau, das du haben kannst. Ja. Und da hast du gesehen, okay, da reicht's nicht. Es wäre natürlich anders ausgegangen mit Araujo und Koundé oder Araujo und Christensen, aber ja, so ist das halt. Es gibt halt nun mal Verletzungen und wenn die anderen immer wieder patzen, dann muss man auch über die Qualität dieser Spieler sprechen und das sah jetzt zweimal nicht gut aus bei Garcia. Ja, natürlich trotzdem immer wieder gute Szenen, also ganz der Mingessa-Vergleich, den finde ich dann schon zu hart, weil Mingessa nie und nimmer irgendwie in die Nähe dieser Mannschaft darf, das ist einfach nur, also er hat ja nicht mal das Niveau für Celta und Celta ist der Tabellenzehnte im Schnitt der letzten fünf Jahre und nicht mal da ist er Stamm. Das allein zeigt ja schon auf, wo eigentlich sein Niveau ist, ne? Wenn du nicht mal bei einer Mittelfeldmannschaft halbwegs regelmäßig spielst. So hart will ich nicht mit ihm ins Gericht gehen. Ich bin da eher beim Kollegen Jonas Hummels von The Zone, der da immer wieder sagt, er macht nach vorne sehr gute Sachen. Mhm. Also mit Ball am Fuß, die Spielauslösung, auch das ist einfach wichtig heutzutage, vor allem bei Barca. Mag jetzt nicht bei Getafe wichtig sein oder bei Cadiz, wo du nur den Ball wegköpfen, wegbolzen und blocken können musst. Aber Spielauslösung, Spielaufbau, Press, das Vorwärtspressing, also ne, das Gegenverteidigen, das Gegenpressen, wenn der Gegner den Ball nach vorne spielt, dass du direkt in die Gegenverteidigungsbewegung gehst, das kann er normalerweise gut und zwar wesentlich besser als sehr, sehr viele gestandene Verteidiger. Aber das Urverteidigen, das Urtypische, wie verhalte ich mich im 16er, da hat er brutale Defizite, Defizite.
Und warum das hat man Erik als Sechser mal, als Busquets-Ersatz?
Ja, weiß ich nicht, das ist dann doch nochmal eine andere Rolle, aber es, ja, könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, aber ich wollte nur sagen, ich gehe dahin d'accord, denn das sagt auch Jonas Hummels in den Grundtugenden des Verteidigens, also in und um den eigenen 16er. Wie verhältst du dich im Zweikampf? Wie führst du ihn? Da hat er wirklich große, große Defizite. Nicht zum ersten Mal, das war schon letztes Jahr so. Ich glaube auch bei Benfica sah er richtig schlecht aus beim 0-3. Ja. Es gibt wirklich immer wieder Szenen, da hat er nach wie vor Defizite, da muss man dran arbeiten. Und ja, man muss es dann so knallhart sagen, für das höchste Niveau ist das sein Verteidigen dann gegen den Ball rund und im eigenen 16er nicht gut genug. Das ist die knallharte Analyse, finde ich.
Er ist ja nicht umsonst einer meiner Freunde wie Watschlik, wie Bartra und Co. Naja, dann kommen wir doch zur großen, spannenden Szene in, wann war das, Minute 74 oder so. Lewandowski geht im Strafraum zu Fall. Ja, Carvajal rauscht da ziemlich rein, bisschen ungestüm, er eilt halt seinem Teamkollegen zur Hilfe und da gab es ja auch viele, viele Zweikämpfe schon im Strafraum, wo Militao und Carvajal zusammen mit in die Luft gehen und irgendwie Lewandowski am Kopfball stellen und so weiter. Da ein bisschen zu ungestüm, wäre nicht der erste Elfmeter, den Carvajal auch in einem Klassiko verschuldet. Was ich sage, ist, dass der Schiedsrichter hat ja sofort angezeigt, nee, weiterlaufen lassen, da gar nichts. Und auch der Videoschiedsrichter nicht nochmal irgendwie kontrolliert oder es kam zumindest nicht die Meldung. Ich glaube, was Lewandowski da blöd war für Lewandowski, ist, dass er schon ein bisschen früh so abgehoben ist, in Schräglage war. Er hat, will ich sagen, auf den Kontakt gewartet, aber die Füße waren einfach schon so in der Luft. Er hat nur gewartet, jetzt rauscht bestimmt gleich Carvajal ein. Das ist da der Schiedsrichter ein bisschen auf, der hat doch nur drauf gewartet, der wollte doch gar nicht mehr abschließen. Ausgelegt hat. Ja, Kontakt war da, Carvajal rauscht rein, aber das dann vielleicht für den Schiedsrichter zu wenig. Was sagst du?
In Realgeschwindigkeit dachte ich, das ist ein Elfmeter. Also klar, ich habe eine komplett andere Sichtweise als der Schiri. Bei mir am Sofa ist nicht auf dem Platz, 2 Meter weit weg. Das ist ein
Schreibtisch, wir müssen arbeiten. Hallo.
Oh, Entschuldigung. Das stimmt. Aber ich versuche ja trotzdem grundsätzlich für mich ja immer die Szene in Realgeschwindigkeit zu bewerten. Also wie nehme ich es in Realgeschwindigkeit wahr? Und wenn ich mir da nicht sicher bin, will ich natürlich optimalerweise als Schiri und auch am Sofa, am Schreibtisch sitzender Mensch eine Zeitlupe sehen, die ein oder andere, um das besser zu einschätzen zu können. In Realgeschwindigkeit war ich bei Elfmeter oder bin ich bei Elfmeter gewesen, aus Sicht von mir. So, und dann ist natürlich die Frage, welche Wahrnehmung hat der Schiedsrichter? Und wenn der sagt, ja, aus seiner Sicht ist das gar nichts, okay, dann kannst du ihn schwer überstimmen, außer natürlich, du siehst, wie er ihn komplett umhaut. Ja. Und die Zeitlupen, finde ich, zeigen beides so ein bisschen. Also ich finde, es gibt Zeitlupen von hinter Lewandowski, also wenn du quasi auf seinen Rücken, auf seinen Popo siehst, von dieser Sichtweise, siehst du, finde ich, einen klaren Kontakt an Fuß, Hüfte, Rücken sogar. Gibt sogar ein Standbild. Standbilder sind immer scheiße, aber ich habe es dir ja auf WhatsApp geschickt, wo du komplett richtig viel Kontakt siehst, wo du schon sagen kannst, oh, wenn er die Einstellung bekommen würde, also wenn ihn der VAR an den Bildschirm schickt und er hat die Einstellung von hinten, dann bin ich bei Elfmeter und dann ist er, glaube ich, auch bei Elfmeter. Aber es gibt auch die gegenteilige Einstellung von vorne drauf. Da siehst du, finde ich, gar keinen Kontakt. Da sieht das nach Schwalbe aus. Wenn du so von vorne drauf, dass du quasi Lewandowskis Gesicht siehst, ne, und seinen Vorderkörper, da kannst du gar keinen Kontakt aufnehmen, weil wahrnehmen, weil sie ja hinten auf der Blindside sozusagen sieht. Und deswegen macht es natürlich das all das schwer, wenn du Einstellungen hast, wo wenig bis nichts ist, wo du Einstellungen hast, wo sehr viel Kontakt ist und für mich dann auch faul ist. Und dann sind wir natürlich bei einer Grauzone und ja, bei Grauzone gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern Auslegungssache. Also man kann es so pfeifen oder so und dann kannst du nicht sagen, es war ein hundertprozentig falscher Pfiff des Schiedsrichters. Ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, es wahrscheinlich 6 von 10 pfeifen den auch. Also es gibt für und wieder, es gibt die Stimmen und die Stimmen. Ich respektiere da auch gegenteilige Meinungen, also das, weil es keine Schwarz-Weiß-Szene ist. Aber für mich persönlich in Realgeschwindigkeit, ich glaube, ich hätte gepfiffen als Schiri, und zwar jetzt nicht wegen Barca-Brille, sondern wie ich es wahrgenommen habe beim Fernseher. Und ich glaube, Barca hatte deswegen auch ein bisschen Pech, dass er den nicht bekommen hat. Aber es ist kein, den musst du geben, Stonewall-Pen, das auch nicht.
Nicht wie der Rodrigo-Elfmeter, wo dann klar auf den Fuß getreten wurde. Auf jeden Fall ein Kann-Elfmeter und Glück für Real, für Carvajal da in der Szene. Es war ja noch beim Stand vom 2-0, also es hätte jetzt nicht gleich den Ausgleich bedeutet, war ja 74. Minute. Ich fand vor allem spannend, wenn es schon mal eine Klassiko-Niederlage für Barca gibt, mit dann auch so einer strittigen Szene, das normal, in Anführungszeichen normal, steht dann auf den Titelblättern von Mundo Deportivo und von der Sport irgendwie das Wort Robo in großen roten Buchstaben auf den Titelblättern. Das war jetzt nicht der Fall. Die Mundo Deportivo hat sogar geschrieben, danke da an Niklas Kampmann für den Hinweis. Jetzt Zitat von der Mundo Deportivo. Carvajal kam von hinten, um zu helfen und es kam zum Kontakt. Sanchez Martinez hat es nicht live gesehen und der war auch nicht. Unser Spezialist Barrenechea Montero, keine Ahnung, wer das ist, hielt den Kontakt nicht für ausreichend, um eine Strafe auszusprechen. Ja, und das ist eben diese Grauszene. Schwalbe, nein, aber Lewandowski hätte halt vielleicht nicht so früh schon abheben sollen. Dann, wer weiß, ob dann der Schiedsrichter das anders ausgelegt hätte. Er hat das ja fast schon belächelt, der Schiedsrichter, und so diese Geste gemacht, so, komm, mach weiter, da ist nichts passiert. Naja, von den letzten, ja bitte, Alex.
Ich wollte noch sagen, unser Patron Leander hat uns auch geschrieben zu dieser Szene. Und er schreibt, ich finde, das ist ein Kann, aber kein Muss-Elfmeter. Carvajal trifft ihn leicht mit Schulter-Hüfte. Und Lewandowski fällt direkt unten, kam, wenn überhaupt, erst ein Kontakt, als Lewandowski schon quer in der Luft lag und sich fallen ließ. Wenn er ihn direkt gibt, glaube ich nicht, dass er zurückgenommen wird, aber so in meinen Augen auch nicht falsch. Und ich glaube, so kann man es schon gut zusammenfassen. Leander hat das gut zusammengefasst. Wenn er ihn direkt gibt, wird er niemals zurückgenommen vom VAR. Es gibt auch genügend Stimmen, die sagen, ich finde, da sollte sich das nochmal anschauen. Und da bin ich auch eher dabei, denn die Rodrigo-Szene hat er sich auch nochmal angesehen. Da war er auch bei kein Elfmeter, da bin ich mir sicher. So, kann ich auch verstehen, denn auch ich habe da in Realgeschwindigkeit nichts gesehen. Aber klar, einen Tritt auf den Fuß, also das kann ich dir auch sagen, weil ich ja bei der AHA auch immer wieder Spiele pfeife. Und deswegen versuche ich ja auch immer wieder zu sagen, ich persönlich bewerte für mich Szenen in Realgeschwindigkeit. Und es gibt Sachen, die siehst du nicht als Schiedsrichter. Und dazu gehören so Tritte auf den Fuß oder auf den Schwann. Die kannst du so schwer wahrnehmen, das geht so schnell. Das sind ja nur was, 10, 20 Zentimeter. Das kannst du nicht wahrnehmen. Deswegen da kein Vorwurf, aber er sieht es nicht. Aber er bewertet ja die Situation trotzdem für sich. Und da sagt ihm der VAR, nee, guck's dir nochmal an, denn da war was. Und das hat er bei der Lewandowski-Szene nicht gemacht. Und da würde ich mir grundsätzlich wünschen, dass du dir beide Szenen anschaust. Den Kontakt war ja auch ganz klar da bei Lewandowski. Wie gesagt, Hüfte, Oberkörper, unten am Bein. Ja. Wenn du dir das ansiehst und du bekommst die Hintertor-Szene, glaube ich, wird er eher auf Elfmeter pfeifen als nicht. Und dass du grundsätzlich bei der einen Szene den Schiri an den Bildschirm schickst und bei der anderen nicht, hat halt immer ein Geschmäckle und ist immer auch ein bisschen unfair, denn das hat ja Barca auch bei Inter war es ja genauso. Die eine Szene hat er sich angesehen, die andere nicht. Ja. Und als betroffene Mannschaft, egal ob du jetzt Barca bist oder Mainz 05 oder Rot-Weiß Essen, denkst du dir immer, ja, gegen uns schaut er sich das an und für uns schaut er sich's nicht an. Ja. Und das finde ich dann immer unglücklich, ne, für die Mannschaft, die betroffen ist.
Kam bestimmt jetzt in eurer Saison jetzt auch schon viel zusammen mit in München das Ding, in Mailand, ja, dass da auch deswegen die Fans noch mehr Elfmeter jetzt gefordert haben und angeblich, oder es steht im Schiedsrichterbogen, dass Laporta danach auch noch in die Schiri-Kabine gekommen ist, um sich ein paar Szenen erklärt haben wollte, was an sich okay sein soll. Das darf dann halt nur nicht zu vehement Moment sein. Nur der Vollständigkeit halber, das war jetzt für Real Madrid in dem Klassiko im Bernabeu der erste Elfmeter seit 8 Jahren, damals noch 2014. Ronaldo einen Elfmeter bekommen im Klassiko eben. Die Bilanz der letzten 21 Elfmeter im Klassiko ist 8 für Real, 13 für Barca. Aber kann jetzt keiner sagen, dass das irgendwie immer das Real alle bekommt oder das Barca alle bekommt. Ist jetzt auch nicht mega im Gleichgewicht, aber
kurios ist aber, dass Barca in dieser Saison noch keinen einzigen zugesprochen bekommen hat, in egal welchem Wettbewerb.
Oh, armer Levi.
Armer Levi, vor allem, weil er ja so sicher ist. Bei Messi früher war es ja gar nicht so schlimm, der hat ja irgendwie gefühlt, zumindest 2 von 10 hat er immer verschossen. Ich glaube, er hat sogar noch eine 75% Elfmeterquote, also er hat wirklich recht viele verschossen, natürlich auch super viele geschossen und dann auch verwandelt, aber auch wirklich viele verschossen. Also da war es immer gar nicht so schlimm, wenn es nochmal einen Elfmeter kriegt, weil ich hatte irgendwann wirklich kein gutes Gefühl. Aber bei Lewandowski, das ist einer der weltbesten Elfmeterschützen. Und da ist es natürlich erst recht bitter, wenn du so knappe Elfmeterentscheidungen nie für dich ausgelegt werden. Also wir hatten München, wir hatten Inter und wir hatten jetzt Klassiko. Ich bin nach wie vor der Meinung, mit 3 anderen Schiedsrichter kannst du auch direkt Elfmeter geben oder mit 3 anderen VAR-Operators bekommst du 3-mal zumindest den Schiedsrichter an den Bildschirm geschickt und dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit exponentiell, dass es Elfmeter gibt, weil wenn sie mal rausrennen, ne, dann ist das ja oft so, oh, da war was ich nicht gesehen habe und dann pfeifen sie ja sehr, sehr oft dann doch Elfmeter. Von daher, ich finde nach wie vor, da hatte Barca auch wieder Pech, aber weil du sagst, ja, bei den Zeitungen stand es nicht auf die Headlines mit Robo etc., ja warum, weil es ja nur das 1-2 gewesen wäre und sie ja das 1-2 danach geschossen haben, von daher, so viel hat es ja am Spiel, hätte es ja sowieso nicht geändert, ja, du hättest das 1-2 wahrscheinlich, weil Lever gut ist von Elfmeterpunkt 5, 6, 7 Minuten früher geschossen, aber mehr hätte sich ja de facto nicht wirklich geändert, von daher, entscheidend war es ja nicht.
Weil eben auch Real Madrid, wie gesagt, dann immer noch eine Antwort parat hat. Die haben nicht einen offensiven Ansatz gehabt im Spiel. 8-18 Abschlüsse das Verhältnis. Das ist natürlich sehr wenig, aber Real ja trotzdem irgendwo immer die sicheren Ballstaffetten gehabt. Und auch wenn Barca 56% Ballbesitz hatte, so viel Gefahr ist dann nicht entstanden. Außer später noch der Fatih-Schuss und irgendwo ein Ding ist auch noch knapp am langen Pfosten vorbei. Aber Real war da eben in diesem Klassiko der Chef. Ich glaube auch Toni Kroos wurde von der AS gefeiert als der Chef, der Boss des Mittelfelds, der Chef des Klassikos. Er hat gespielt, wie er wollte. Und dann kommen wir noch zu einem Thema von diesem Klassiko. Das war jetzt ein kleines Jubiläum in diesem Spiel für Xavi Hernandez. Sein 50. Spiel an der Seitenlinie als Trainer des FC Barcelona. Ja, und es gab zum 11. Mal eine Niederlage. Übrig bleiben dann noch 11 Unentschieden und 28 Siege. Das ist eine 56-prozentige Quote bei 94-51 Toren. Klingt das jetzt erstmal überragend? Nee, klingt das schlecht? Boah, auch nicht. Mannschaft im Umbruch. Aber wenn man sich das mal so vergleicht mit Ronald Koeman, der hat in seinen ersten 50 Spielen eine Quote von 33 Siege, 7 Unentschieden, nur 10 Niederlagen bei 117-53 Toren. Also da schon mal ein bisschen besser gewesen. War selbst am Ende, wo er auch viel verloren hat, hatte er noch eine höhere Punktequote, 1,96 Punkte durchschnittlich geholt, als Xavi mit jetzt 1,9 Punkten. Es sind jetzt keine rosigen Zahlen, wie man sich das vielleicht erhofft hat, inklusive Europa League oder nahezu wahrscheinlich Champions League aus. Ja, könnte besser sein.
Könnte besser sein. Xavi ist der Trainer mit der niedrigsten Siegquote seit 2003 beim FC Barcelona. Oh. Das ist lange, lange her.
56% oder so, ja.
2003 hatte Radomir Antic, der war dann nur 24 Spiele an der Seitenlinie, hatte eine Siegquote oder eine Points pro Game Quote von 1,83. Und die Siegquote von Xavi liegt bei 56%. Und das ist die niedrigste seit 2001 für Trainer, die 50 plus Spiele haben. Mhm. Also allein historisch gesehen, das ist nicht so prickelnd. Weder die Punktequote noch die Siegquote. Zum Vergleich, Koeman 1,96, das ist ja auch schon keine sonderlich gute, weil sobald bei einem Top-Team die 2 nicht vorne ist, ist das keine gute Points pro Game, also Punkte pro Spielquote. Ja. Zum Vergleich, Quique Setién, der ja auch völlig zu Recht entlassen wurde, 2,08. Also ist auch schon nicht toll, gerade so bei der 2. Valverde 2,23, Luis Enrique 2,4, das ist absolut herausragend stark. Ja. Gerardo Martino, der ja nur ein Jahr da war, ohne Titel blieb, sogar der hat 2,22 Punkte pro Spiel geholt. Also eigentlich ziemlich gut, nur halt die entscheidenden Spiele immer wieder verloren. War auch eine Fehlbesetzung, aber die Punkte pro Spiel 2,22. So, was haben wir noch? Tito Villanova, wo er 31 Spiele im in Charge war, 2,50. Das ist brutal. Pep Guardiola, ne, der beste Trainer der Vereinsgeschichte, 2,36. Grandios. Ja, und wie gesagt, Xavi 1,90 Punkte pro Spiel in 50 Spielen. Nur mal ein bisschen perspektivisch sehen, das ist wirklich keine gute Quote. Das ist sogar eine sehr schlechte Quote für einen Barca-Coach, wie man sieht.
Immerhin in der Liga, ich meine, Barca hat jetzt die erste Niederlage kassiert. Das ist noch lange kein Weltuntergang und das Champions League aus vielleicht schon eher, auch weil eben so viel drauf ausgelegt ist. Wir müssen ins Achtelfinale, ins Viertelfinale kommen, die Einnahmen sind mit einkalkuliert. Trotzdem in der Liga ist man jetzt 3 Punkte hinter Real Madrid. Das ist natürlich dann auch blöd für einen direkten Vergleich, sprich im anderen Clásico sollte dann schon eher ein Sieg her, damit man, falls es wieder Punktegleichheit gibt, wie zuletzt 2007 in der Saison, dass dann nicht Real vorne steht. Aber 9. Spieltag, da ist noch alles möglich. Ich würde sagen, ich wurde es auch in der dritten Halbzeit gefragt, ist da jetzt irgendwie schon besonders Druck auf Xavi? Also klar ist ein Druck, dass die Mannschaft wieder liefert, aber es ist eher ein genereller Druck auf den ganzen Verein, die ganze Mannschaft. Ich glaube, Xavi hat noch sehr viel Kredit bei Laporta. Laporta sagt ja auch schon vor dem Klassiker, egal was heute passiert, er hat 100% mein Vertrauen. Und ich sage eher, wenn irgendwie es wirklich Xavi nicht mehr zu halten ist, dann ist auch ein Laporta nicht mehr zu halten, weil die beiden eben da so das Paar sind und einfach alles auf eine Karte gesetzt haben, aber das ist noch sehr, sehr weit weg, dass da irgendwie, ich glaube, der Trainerstuhl wackeln würde. Ich glaube, da ist auch noch bei den Fans auch noch okay Stimmung, oder jetzt keiner, der Xavi rausruft, oder?
Nee, das gar nicht. Also bei uns in den, bei Barca-Welt in den Kommentarspalten schon der ein oder andere,
das ist schon. Echt schon.
Ja, da gibt's Stimmen, die, aber ja, ist ja nicht repräsentativ für die Barca-Fans an sich, vor allem nicht für die in Katalonien und Barcelona, da ist es, da ist das, glaube ich, schon anders, die Stimmungslage. Er ist nach wie vor ja nicht nur eine Ikone des Vereins, gut, das war ja Koeman auch irgendwo, besonders aufgrund seines Tores zum ersten Champions-League-Sieg, aber das sind dann schon dann Unterschiede, ne? Der eine ist aus der eigenen Jugend, ist Katalane, der andere ist Holländer, der nur dazu gekauft wurde oder dazu gekommen ist. Also das unterscheidet dich in der Wahrnehmung natürlich, dass du natürlich Xavi dann eher zujubelst als Local Boy, als Local Hero, der auch nur diesen einen Verein im Herzen trägt, weil er europäisch nur bei Barca gespielt hat. Dann ist er natürlich auch ein neues oder übernahm ja ein neues Projekt, das Post-Messi-Projekt, die Post-Messi-Ära. Also da hast du natürlich dann auch viel Nachsicht und natürlich hast du da auch viel Kredit als Novize, als neuer Trainer, erste Station in Europa. Also da kommt ja eins zum anderen zusammen. Deswegen kann man das mit Koeman so nicht vergleichen. Plus zu dem, was auch wichtig ist, Koemans Außendarstellung war katastrophal in seinen Pressekonferenzen, wie dünnhäutig er sich da immer gab, grundsätzlich, wie angefasst er da immer wirkte, und Xavi nimmt das auf sich, nimmt die Schuld auf sich, ja, ich bin schuld als Trainer, sagt auch, ja, wir sind im Umbruch, ist sehr, sehr selbstkritisch, ist sehr, sehr bodenständig immer wieder, also auch das macht ja, führt ja auch zu einer öffentlichen Wahrnehmung der Fans, der Medien. Ne? Wie gibt sich ein Trainer in seinen Pressekonferenzen oder in Interviews? Das war bei Koeman auch teilweise wirklich unterirdisch schwach. Ich gucke ja jede Pressekonferenz. Also da kommt schon eins zum anderen. Ne? Punkte pro Spiel, klar, das ist das eine. Erfolglosigkeit oder nicht so viel Erfolg, wie man sich wünscht. Vor allem mit Blick auf Champions League oder Europa League letztes Jahr, wo man dann auch, okay, man ist dahin abgestiegen, aber zumindest hättest du das Ding wenigstens gewinnen müssen sollen oder weit oder ins Finale kommen sollen, da kann ja auch immer was passieren. So bist du natürlich super enttäuschend ausgeschieden, aber er geht damit zumindest gut um und hat deswegen, glaube ich, auch noch Kredit. Und nochmal, du hast es angesprochen, sie waren ja bis zum Klassiker Tabellenführer mit einem Gegentörchen und den meisten geschossenen und den wenigsten kassierten. Also es ist ja nicht alles schlecht, nur weil du jetzt 2 Spiele, die einfach Crunch Games, Big Games war, nicht gewinnen konntest, wird ja von einem Tag auf den anderen nicht alles schlecht, was vorher ja sehr gut war, weil sie ja auf dem richtigen Weg waren.
Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Bald kommt der Athletic Club ins Camp Nou, dann geht's mal ins Mestalla, natürlich noch die letzten beiden Champions League Partien, hoffen vielleicht doch noch auf die letzte Wunderchance, falls Inter doch irgendwie nicht mehr punktet. Naja, ich glaube, das wäre soweit der Classico-Block, oder hast du noch was? Dann...
Ja, nur zu den nächsten Spielen noch kurz. Das geht ja also verschnaufen oder hier Selbstvertrauen tanken geht so schnell nicht. Du hast Villarreal am Donnerstag. Das ist ein richtig schweres Spiel. Du hast den Athletic Club am Sonntag. Ein richtig schweres Spiel. Beides Heimspiele. Zum Glück immerhin Heimspiele. Auswärtsspiele wären nochmal schwerer gewesen. Mhm. Wobei sie auswärts ja diese brutale Bilanz haben, weil Xavi ja noch nie ein Auswärtsspiel in der Liga verloren hat.
Bis gestern,
stimmt, genau. Aber historisch gesehen, die Xavi, ne, Bilanz
18, ist ja, das war der Rekord von
ist Milan, ja auswärts, genau, ist ja auswärts grandios. So, aber das sind brutale Spiele. Dann hast du Bayern zu Hause, unabhängig von der Tabellenlage ist das ja trotzdem ein brutales Spiel. Mhm. Wenn du da verlierst, ist die Stimmung auch wieder direkt im Keller. Oder wenn du jetzt gegen Villarreal nicht gewinnst und gegen den Athletic Club, schwer. Also die Spiele sind ja weiterhin schwer. Die Aufbaugegner waren ja in den letzten Wochen, du hattest ja Cadiz und Elche und Mallorca und Valladolid, diese ganzen lockeren Siege, das waren die Aufbaugegner. Jetzt kommen die ganzen, oder kamen schon zwei schwere Gegner und es kommen drei weitere superschwere. Also da kann es sich dann die Stimmungslage, glaube ich, schon ein bisschen ändern, wenn du jetzt vielleicht von den nächsten drei Spielen wieder das ein oder andere nicht gewinnen oder gar verlieren solltest. Also es bleibt da spitz auf Knopf und sehr, sehr schwer, weil die Gegner, also Villarreal, Athletic und Bayern, boah, das ist schon auch ein hartes Pensum. Ja. Und alles binnen zwei, drei Tagen jeweils, ne?
Oh ja.
Das macht es ja auch nicht leichter.
Bis zur WM ist weiter strammes Programm, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem nächsten Thema. Wir bleiben bei einer Trainerpersonalie, kommen zu einem meiner Lieblingsclubs. Wir gehen zu einem anderen Trainer, der auch aus der Wüste kam, also Xavi Hernandez aus Katar gekommen. Und dann sind wir jetzt bei Jorge Almiron. Der kam mal aus Saudi-Arabien, glaube ich, oder bei Al-Shabaab, zumindest zu seiner ersten Trainerstation dann in Europa. Das war beim FC Elche. Das ist jetzt schon wieder über ein Jahr her oder so eigentlich. Dann kam Francisco, der wurde jetzt vor ein, zwei Wochen entlassen, dann gab es zuletzt das 1-1, da war dann eine Interimslösung an der Seitenlinie und dann hat dann Elche eben vor ein paar Tagen den neuen Cheftrainer vorgestellt. Und wer ist es? Der Vorgänger, Jorge Almiron. Ist ein 51-jähriger Argentinier, der nie in Europa gespielt hat als Fußballer, der auch außer vor Elche noch nie in Europa trainiert hat, der eben da aus der Wüste kam, der ist jetzt zurück. Und das ist für mich schon eine kuriose Entscheidung, weil es ist ja nicht so, dass Almiron in seiner ersten Station in Elche, was ein Jahr her ist, eben Erfolg hatte. Also da aus, wenn wir eben schon die Punkteschnitte hatten, da hatte er einen Schnitt von 1,0 nur. Ja. Elche war jetzt auch nicht unbedingt auf Champions League Kurs, aber da allein die letzten 16 Spieltage kein einziges gewonnen. Ich glaube auch nur vier Unentschieden in diesem Zeitraum geholt. Da eben sang- und klanglos wieder dann vor die Tür gesetzt. War jetzt auch nie so der große Publikumsliebling, also hatte auch nie eigentlich eine große Verbindung zum FC Elche, dass man da sagen konnte, ja, da ist eine Legende, der kennt den Verein, den muss man zurückholen. Und jetzt ist Jorge Almiron zurück beim FC Elche. Kannst du dir das irgendwie erklären? Warum?
Nee, kann ich mir auch gar nicht erklären. Ich habe auch deinen Tweet gesehen und dachte mir auch, hä, was, wie, der ist zurück? Und jetzt im Mini-Vorgespräch von uns vor diesem Podcast hatte ich auch ein bisschen nachgeguckt, was der so gemacht hat, dieser Almiron. Ja, wie du schon sagst, er war bei Al-Shabaab, kam aus der Wüste zu Elche, nachdem sie ja aufgestiegen waren.
Genau.
Und hatten ja dann den neuen Trainer, also hatten ja ihn eingestellt und den, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, den Erfolgsaufstiegstrainer damals entlassen.
Genau, Pacheta.
Sehr
unschön.
Genau, das war 2019, glaube ich, so. Dann wieder abgestiegen, jetzt den Aufstiegstrainer wieder entlassen, oder war das so?
Nee, Elche ist dann in der Liga geblieben.
Nee, stimmt, letztes Jahr, ja, stimmt, letztes
leider.
Jahr, den Klassenerhaltstrainer,
ja,
so,
ja.
Entlassen, so. Und jetzt holst du den wieder zurück, den du damals aber nach 24 Spielen bei einer Punktequote von 1,0 entlassen hattest, holst du ihn wieder zurück, hä, warum? Und vor allem, dachte ich mir, ja okay, vielleicht hat er dann bei seiner letzten Station jetzt, er war wieder in Argentinien, vielleicht da herausragende Arbeit geleistet oder so. Punkteschnitt bei Lanus, seinem letzten Club, 1,21. Mhm. Also ist ja auch schon nicht prickelnd in 28 Spielen bei Lanus.
Ja.
Hä?
Ja,
da wurde er im Sommer entlassen, wenn ich das richtig im Schirm habe, also im Juli oder im August, genau. Nach 28 Spielen. Also wie kommst du darauf, den jetzt wieder zurückzuholen? Ja. Ich bin da genauso ratlos wie du. Ich weiß nicht, ob er und der Präsident oder die Präsidentin, glaube ich, ist bei Elche sogar, ob die sich da super gut verstehen, privat befreundet sind oder keine Ahnung. Aber also sportlich gesehen gibt es für mich zum zweiten Mal bei dieser Einstellung keine offensichtlichen Gründe, dass ich nachvollziehen kann, warum er diesen Job bekommt.
Ja, das war eben damals schon, es war Sommer 2020, da ist Elche aufgestiegen. Eben sehr undankbarer Abschied für Pacheta, der sich davon geträumt hat, erstmals La Liga zu trainieren, hat er dann später dürfen. Und dann kommt einfach so ein No-Name. Also ja, irgendwas ist da, ich will es nicht Vetternwirtschaft bezeichnen oder irgend so ein Buddyismus-Ding, dass du so ein No-Name holst und dann auch wiederholst. Damals war es noch eine Präsidentin, glaube ich, bei Elche. Mittlerweile ist da ein Joaquin Buitrago am Amt. Egal. Irgendwas Komisches scheint da zu sein, was nicht ganz offensichtlich ist, was irgendwie wir uns noch nicht so erklären können. Aber gut, Almiron ist zurück und er hält seinen Schnitt von 1,0, denn er hat 2-2 im Mestalla gespielt. Und hätte eigentlich sogar einen Sieg geben müssen, auch wenn Valencia ja aktivere Mannschaft war, 20-8 Abschlüsse und so weiter. Aber es gab da eine Also du wählst ja schon oft Worte bei Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, wo ich auch mal sagen muss, eigentlich eine Skandalentscheidung. Es war dann, der Stand von 2-2, 72. Minute, schaut euch das gerne in der Wiederholung bei The Zone an oder so, wo es einfach dazu kam, dass Elche im Angriff, Elche wird gefoult, Elche bleibt aber im Ballbesitz, führt den Angriff aus und es kommt zum Tor. Der Schiedsrichter hat aber abgepfiffen, obwohl das Tor 4 Sekunden danach passiert ist, hat er den Vorteil nicht laufen lassen, hat abgepfiffen, das Tor zählte nicht, es bleibt beim 2-2 statt 3-2 für Elche. Also das ist doch mal eine katastrophale Fehlentscheidung, da nicht den Vorteil laufen lassen. Es ist ja nicht so, dass 20 Sekunden später erst das Tor gefallen ist, sondern 4 Sekunden danach hat Elche schon dann getroffen. Autsch.
Viel schlimmer. Bei dieser katastrophalen Fehlentscheidung, bei diesem Skandalpfiff, ich spreche es einfach nur mal aus, weil ich weiß, dass du darauf gewartet hast, dass ich so tituliere, das ist wirklich ein Skandalpfiff, weil Elche war im Konter, es war ja keine undurchsichtige Situation im Mittelfeld und plötzlich kommt ein tödlicher Pass aus dem Nichts, mit dem kein Schiedsrichter der Welt rechnen kann. Nee, die fahren den Konter über die linke Seite und die sind irgendwie 2-3 gegen 2, fahren sie in den Konter. Also im vollen Tempo und der Spieler von Angie, ich weiß nicht, wer es war, spielt ihn dann von außen in die Mitte und gefoult wird aber einer, der ja gar nicht am Ball ist.
Stimmt, ja.
Das macht es ja viel schlimmer. Es wurde ja nicht der gefoult, der den Ball hatte und dann den Pass spielt, wo du sagst, naja, der ist am Ball, wird gefoult, da pfeife ich den Freistoß, weil Elche war im Ballbesitz und verliert vermeintlich diesen. Nee, nee, der pfeift ein Foul, das mit dem Angriff gar nichts zu tun hat. Und der Pass kommt ja dann in die Mitte und er sieht die komplette Situation. Also es gibt ja wirklich literally keinen Grund, warum du da den Vorteil oder den Angriff, besser gesagt, wegpfeifen solltest. Weil es wurde ja weder der gefoult, der an den Ball kommen könnte, noch wurde der gefoult, der am Ball ist.
Ja.
Das ist für mich der Skandalpfiff dieser Saison.
Ohne Witz.
Ohne Witz.
Ja,
das ist der schlimmste Pfiff von all den schlimmen Pfiffen, die wir in La Liga bisher gesehen haben. Mit Abstand der schlimmste, weil er keinen Sinn ergibt. Das ist das Schlimmste für mich. Er ergibt keinen Sinn. Du kannst nicht sagen, er hat eine falsche Wahrnehmung, wie du es halt manchmal hast bei Handspielen oder bei Elfmeterentscheidungen, wo du einfach einen Tritt siehst, der nicht da ist oder andersrum. Ne? Du siehst einen, erkennst einen Tritt nicht oder so und der war pennt halt auch. Nee, das ist von hinten bis vorne, der Pfiff macht keinen Sinn. Auch aus Schiedsrichtersicht macht das keinen Sinn, ein Foul zu pfeifen, das mit dem Angriff ja an sich gar nichts zu tun hat. Nur um der Mannschaft diesen Konter wegzupfeifen.
Ja.
Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, dieser Pfiff. Also das ist für mich, ich bin da fast schon bei Beschiss, um ehrlich zu sein. Also als Elche, die ja jeden Punkt brauchen, die ja weiterhin Tabellenletzter sind, die jeden Punkt brauchen, die da hätten 3 Punkte holen können.
Wäre der erste Sieg gewesen.
Es wäre ihr erster Sieg gewesen, es wäre ja das 3-2 gewesen.
Alter.
Also da lege ich wirklich, ich bin ja nie ein Freund davon, ja Beschwerde einreichen öffentlich meckern und so, vor allem auf Twitter, das bringt ja gar nichts, das ist ja absolut polemisch, typisch spanisch. Aber in der Szene würde ich das erste Mal so richtig verstehen, wenn das ein Verein machen würde. Weil das ist ein absoluter Katastrophenpfiff.
Ja, und da schreibe ich auch so. Hat Elche die Punkte gekostet, auch wenn, wie gesagt, Valenciani auch ein gutes Spiel gemacht haben, haben sich auf jeden Fall einen Punkt verdient. Kam halt irgendwie zu 2 Elfmetern, Mamardashvili einmal blöd mit der Faust raus, den Stürmer gefoult, da am Kopf getroffen, musste ausgewechselt werden, da gab es den Pfiff. Es gab aber auch einen Pfiff auf der anderen Seite, da war Rosan viel zu ungestüm mit einer Grätsche gegen Gaia, da hat dann Cavani verwandelt, sein erstes Tor für Valencia und hat ihm geschmeckt, zu Hause in Mestalla zu treffen, er hat dann danach direkt noch einen Kopfball nachgelegt, Valencia hat geführt 2-1, aber Perdemilla hatte auch noch einen parat, seinen zweiten Treffer und dann eben so 2 Doppelpacks zum 2-2. Ja, nur Nico Fernandes Tor, das hat nicht gezählt für Elche. Schade, schade, so bleibt weiter Elche die Mannschaft, die einzige Mannschaft mit noch 0 Siegen in La Liga. Mal gucken jetzt mit Jorge Almiron, wenn der zurück ist, ob das was wird. Wie gesagt, ist keiner, der irgendwie eine große Verbindung zum Club, zu den Vereins hat, sodass man sagen könnte, ja, das ist eine Legende, der kennt alle. Das, auch deswegen ist für mich Elche irgendwie so ein Verein, nee, den muss ich nicht in der Liga haben, da sind irgendwie zu viel Dubioses ist da unterwegs, aber gut, vielleicht wird das ja doch noch was mit denen.
So, Stichwort Dubioses, Stichwort Skandalpfiff. Ich würde sagen, wir gehen zu unserem dritten Aufreger, Herr Kern. Denn es gab auch einen Aufreger beim Samstagabend-Topspiel zwischen dem Athletic-Club aus Bilbao und Atletico Madrid. Atleti hat am Ende 1-0 gewonnen, deswegen wiegt dieser Pfiff, der da ertönte, oder dieser Call, der getroffen wurde, also diese Entscheidung, nicht so schlimm. Aber Atletico ging ja durch Alvaro Morata, ich glaube, früh im Spiel in Führung,
ja,
vermeintlich in Führung, Denn das Tor wurde aberkannt, weil irgendjemand irgendwie nach gefühlt 47 Zeitlupen ein Foul an Inigo Martinez ausmachen wollte von Alvaro Morata. Im Laufduell plötzlich, ne, stolpert, also langer Ball auf Morata, Inigo stolpert, fällt als letzter Mann, Morata ist mehr oder minder durch, umkurvt so ein bisschen den Torwart, schiebt dann ein. Für mich ein reguläres Tor, ich glaube für halb Spanien, für 97% aller Einwohner Spaniens oder aller, die das Spiel gesehen haben, ein reguläres Tor, aber plötzlich, ja, irgendwas kommt da vor und war dies und das und Zeitlupe um Zeitlupe um Zeitlupe um Zeitlupe und dann zählt das Tor nicht, weil Morata Inigo gefoult haben soll. Stichwort dubioser Pfiff. Dubioser Herr Kern, Pfiff. Für mich ist dieser Pfiff sehr, sehr dubios. Um nicht zu sagen, sehr, sehr falsch.
Ich glaube, ich habe mir noch nie so eine Szene, so eine Wiederholung so oft angesehen, um da wirklich auch zu gucken, wo ist denn da der Kontakt? Und ja, irgendwo ist dann Inigos Fuß, oder war es nicht so Gallera, egal, Fuß an, rechter Fuß an Moratas Wade, aber er läuft dann fast schon, gut, Morata hat hinten gekreuzt, aber er läuft fast schon, macht schon Inigo die Berührung, so den Fuß in Moratas Wade rein, was auch nur so eine Streichelbewegung war, Inigo eh so ohne Orientierung, wo ist der Ball in der Luft, guckt so rum, verliert die Orientierung und Morata lauert auch nur, dass der Ball über Inigo drüber hupft, um ihn dann anzunehmen, hat auch gar kein Auge oder so groß eine Bewegung Richtung Verteidiger. Also da kann ich schon auch die Aufregung verstehen, dass das Tor nicht gegeben wurde, zumal das Morata danach auch richtig cool und ruhig vor Unai Simon gemacht hat, den umkurvt, dann eingeschoben, nach 9 Minuten das Tor, wird aberkannt. Also für mich, keine Ahnung, Kommentator Nico Sepe hat noch gesagt, ja klar, entscheidend, dass Inigo nicht weiterlaufen kann, es ist ein Foul. Aha, also sehr softer Kontakt muss man nicht geben. Also Inigo ist da eher selbst ins Straucheln gekommen, aber gut.
Ja, es war Jera, nicht Inigo, ich muss mich korrigieren.
Ja, doch.
Ich habe die nicht, kann die auch nicht auseinander. Wobei Inigo ist grundsätzlich vom Spielstil, Körperbau, alles, die schauen gleich aus. Nur der eine hat komplett den Arm tätowiert oder vielleicht sogar beide. Deswegen war es nicht Inigo, sondern Jera. Inigo ist der mit den Tattoos.
Ja.
Aber ja, um auf die Szene zu sprechen, 700 Zeitlupen, das ist kein Foul. Ich sehe da kein Foul. Es kann natürlich eine Touchierung, dass sich quasi die Füße, die Schuhe vielleicht touchieren, aber deswegen, nur weil sich das ein bisschen touchiert mal, ist das ja kein Foul an sich. Also es gibt ja auch sowas wie, ja, ist halt unglücklich gelaufen, wir haben uns halt zufällig berührt. Also jeder, der Fußball spielt, weiß, ja, mein Gott, manchmal wirst du berührt und fällst du. Das heißt ja nicht, dass es ein Foul ist, es ist ja kein Austreten, es ist ja kein offensichtliches Halten oder kein offensichtliches Tripping, ne, dass er ihn stolpern lassen will. Das ist, wenn überhaupt, reiner, unglücklicher Zufall, wenn überhaupt. Denn so wirklich sehen kann ich ja trotzdem nichts. Also von daher, da hat Jera riesen Dusel gehabt. Ja. Das ist niemals ein Foul, so schlecht darf sich auch kein Verteidiger anstellen, dass er da zu Boden geht, weil ihn der Luftzug berührt. Ja. Mhm. Also stümperhaftes Verteidigen, riesen Dusel. Immerhin hat es am Ergebnis nichts geändert, denn Atletico hat 1-0 gewonnen oder ging zumindest 1-0 in Führung. Das heißt ja nicht, dass sie hätten 1-0 unbedingt gewinnen müssen, denn das Spiel war ja ziemlich auf das Messer Schneide hinten raus. Also es wurde ja super hektisch und hinten raus hat der Atleti ja auch richtig Dusel. Ich glaube,
findest du echt?
Ich glaube, Oblak hat 2 Dinger wieder richtig gut gehalten. Eine wurde so 2 Meter vor der Torlinie geklärt.
Das war dann sogar Kribic, Oblak ja mit Schulterproblemen raus.
War das, ja, ich habe das Spiel, muss ich dazu sagen, ich habe es nicht gesehen, weil ich hatte ja Samstag selbst Spiel. Deswegen, ich habe nur Highlights geschaut, also über die volle Länge habe ich es nicht gesehen, aber in den Highlights hat das schon so ausgesehen, dass hinten raus Atletico mit Mann und Maus verteidigt hat und da richtig, mit Glück und Geschick das 1-0 über die Zeit gebracht hat.
Man kann schon sagen, ne, der erste Abschluss von Atletico, weil Morata nicht gezählt hat, war dann nach 47 Minuten. Der ging auch direkt rein, auch schöne Kombination. Molina, Morata, Griezmann, zack, zack, drin. Am Ende hatte Atletico 3 Abschlüsse, Athletic hatte 3 10-Abschlüsse, aber das war noch nicht dieses Athletic, was man so aus den letzten Heimspielen im San Mames gesehen hat, wo wirklich klare, schnelle, direkte Angriffe waren. Ja, es gab hier und da ein paar Chancen, aber so richtig nah dran, fand ich, war Bilbao da nicht am Ausgleich. Und es haben ja auch viele irgendwie getippt auf Bilbao-Sieg oder dann zumindest unentschieden und auf Atletico-Sieg, hatten bei uns irgendwie eher wenig hier. Yusuf Svensig, der 87er mal wieder, Silvio Maurice. Es ist trotzdem, geht das in Ordnung. Atletico hat aus wenig viel gemacht und hat das, ich finde, solide am Ende runterverteidigt, weil Athletic eben so ein bisschen Power gefehlt hat und man sieht, dass Atletico in der Liga ist eine andere Mannschaft als die in der Champions League. Atletico ist zurück auf Platz 3, hat nicht nur jetzt in Bilbao gewonnen, super schwer, hat schon gegen Sevilla in Valencia gewonnen und so weiter. Also da läuft es aktuell für Simeone wieder. Griezmann jetzt fest verpflichtet und der macht dann eben die Treffer. Felix da sieht weiter kein Land, aber für Atletico war das ein ordentliches Spiel, wenn auch eben aus wenig viel gemacht wurde. Aber so ein bisschen wie Real Madrid eben auch. Natürlich nicht das vor dem vollen Angriffsfußball, aber trotzdem nicht so gewackelt, wie es vielleicht diese 13:3 Abschlüsse verlauten lassen.
Ordentliches Spiel mit sehr ordentlichem Ergebnis. Das sind einfach drei Big Points für Atletico, die damit ja am Athletic-Club aus Bilbao vorbeigezogen sind. Ne? Atletico hat jetzt 19 und das Valverde-Team aus Bilbao 17 Punkte. Also von daher ordentliches Spiel von der Leistung her, aber super ordentliches Ergebnis. Also in Bilbao, das wissen wir beide ja sowieso, da musst du erstmal gewinnen. Da ist es eigentlich fast schon egal, wie du gewinnst, Hauptsache du holst die drei Punkte. So schwer ist es im San Mamés, vor allem weil der Athletic-Club in dieser Saison ja wirklich brutal stark ist, vor allem zu Hause. Also von daher, Top-Ergebnis für Atleti. Hinten raus, wie gesagt, mit Mann und Maus ein bisschen über die Zeit gebracht und auch ein bisschen Schussglück gehabt, weil nicht jeder Ball, also der ein oder andere Schuss hätte auch reingehen können. Aber super Ergebnis für Atletico, die Dritter sind jetzt. Von daher voll im Soll jetzt, tabellarisch zumindest.
Voll im Soll wieder. Kommen wir von einem Champions League-Team Atletico zum anderen. Da sind wir jetzt beim nicht mehr ganz so kriselnden FC Sevilla. Jorge Sampaoli hatte jetzt seine ersten drei Spiele und ist immer noch ungeschlagen. Es gab das 1-1 gegen Athletic, dann das 1-1 in Dortmund, wo Sevilla bestimmt auch ein bisschen motivierter war und Dortmund vielleicht auch nur so im, naja, uns reicht ein Punkt. Und jetzt einen 1-0-Sieg auf Mallorca. Und da, ähnlich wie Atletico, ist lange nichts passiert. Da war es sogar in der 53. Minute soweit. Da kam Sevillas erster Abschluss überhaupt. Und da hat sich Gudelj aus 30 Metern gedacht, ach komm, ich entscheide das jetzt mal hier, ich hau den mal kurz rein. Ja, Traumtor, Golasso zum 1-0, dabei ist es geblieben. Mallorca hatte mehr Abschlüsse, 9-4, aber war dann auch zu wenig Zwingendes dabei. Jetzt kann man sagen, Sampaoli bringt den Erfolg zurück, aber ich finde es halt immer noch nicht prickelnd. Also auch da jetzt wieder wenig Abschlüsse, wenig Torgefahr. Immer noch hier und da nicht eine astreine Abwehr, logisch mit dem Kader. Aber ich glaube trotzdem, 5 Punkte aus den 3 Partien. Ist schon mal, das hat man von ihm erwartet. Viel mehr kann man da, glaube ich, noch nicht erwarten.
Dafür war der Siegtreffer prickelnd. Gudelj mit dem Golasso des Spieltags, dann Traumschuss in den Winkel. Also das war zumindest prickelnd und das Ergebnis aus Sevilla Sicht ist ja trotzdem prickelnd. Also du musst ja auch erstmal gewinnen aus Sevilla Sicht. Das fällt ihnen ja nicht ganz so leicht in der Saison. War ja, glaube ich, erst der zweite Saisonsieg, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Naja. Von daher, will man da ja mal nicht meckern oder das Haar in der Suppe suchen, sondern aus Sevilla-Sicht, du musst dich konsolidieren, du musst diese Wackelgurkenabwehr konsolidieren. Das hat er eindeutig geschafft in den drei Spielen. Nur 2 Gegentore kassiert und eben in 3 durchaus schweren Spielen. Also in Dortmund ist es schwer zu Hause gegen den Athletic-Club, der super drauf ist oder war. Formtechnisch ist das absolut okay, da mal ein 1-1 mitzunehmen. Und klar, Mallorca ist der spielerischen überzeugt, aber die Null gehalten hinten und eben das Spiel gewonnen. Von daher voll im Soll. Mannschaft konsolidiert, darauf kommt es ja an als neuer Coach erstmal. Der prickelnde Angriffsfußball mit dem super Pressing gegen den Ball etc., der kommt später. Am Anfang musst du einfach, ne, die Punkte holen, die Abwehr stabilisieren. Danach sieht es ja aus, von daher alles gut.
Ja, ich habe mir nur mal den Spaß gemacht, aus diesen 3 Partien die Abschlüsse zusammenzuzählen. 22 für Sevilla, 36 für die Gegner, dadurch aber dann eben 3 Tore für Sevilla, 2 für die Gegner. Ja, ist nicht prickelnd und mit dem Kader kann man vielleicht auch nicht viel mehr rausholen. Der Kader ist einer der ältesten, hat eine schwache Abwehr und so weiter, aber eben auch irgendwie fehlt vorne ein Killer, so einer wie Borja Iglesias, der hat jetzt wieder getroffen für Betis. Joselu darf sich sogar irgendwie noch WM-Hoffnung machen, auch jetzt wieder ein super wichtiges Tor gemacht. Espanyols erster Heimsieg steht bei 7 Toren, genauso wie Iglesias, nur Lewandowski hat mehr mit seinen 9 Dingern, also da fehlt vielleicht auch das, wie er mittlerweile was, weil irgendwie Enesiri und Rafa Mir einfach nicht so richtig vom Fleck kommen. Aber gut, zu viel gemeckert, 5 Punkte für Sampaoli zum Start ist, glaube ich, das, was man von ihm gebeten hat, so, hey, bitte zumindest nicht nochmal verlieren, ein bisschen die Fans wieder hinter uns bringen und dann kommen vielleicht auch irgendwann wieder ein bisschen mehr Tore und nicht nur diese 1-0-Siege, wie es unter Lopetegui die zu viele gab. Haben wir noch was aus La Liga oder generell, was dir auf dem Herzen liegt?
Was mir auf dem Herzen liegt? Weiß ich gar nicht. Auf dem Herzen liegt mir, dass Barca
kommt bald zurück, Araujo.
In die Erfolgsspur zurückfindet. Auf dem Herzen liegt mir nichts. Ich blicke gerade auf Kicktipp. Da schaue ich, ob mir was auf dem Herzen liegt. Immerhin habe ich mal 3 Ergebnisse richtig. Das 0-0 von Rayo. den 1-0-Sieg von Sevilla habe ich richtig getippt und den 1-0-Sieg von Espanyol. Immerhin, stark. Immerhin. 15 Punkte, immerhin. Mhm. Ja, mehr oder weniger okay Punktauszahl für meine Begriffe, denn ich bin 6 Plätze geklettert. Du hast auch 15 Punkte, sehe ich gerade. Ja, ja. Also können wir mal nicht so meckern, ist ja noch ein Spiel auszutragen, aber der Ole mit 25 Punkten, leck um 48 Plätze ist er geklettert. Da siehst du mal, wie schnell das geht. Ich muss da einfach jetzt mal hier
aufräumen von hinten.
Von hinten drauf aufbauen, auf meine konsolidierte Leistung mit 3 richtigen Tipps.
Ja. Ole sehr wahrscheinlich Spieltagssieger. Nur Yusuf könnte heute noch bei Villarreal gegen Osasuna mit seinen 23 Punkten dazwischen grätschen. Yusuf ist Zweiter. Erster bleibt noch Cedric mit 150 Punkten, aber eben nur noch 4 vor Yusuf. Also da ist auch, hatte schon mal mehr Vorsprung. Bleibt da spannend bei Tiki-Taka. Aber cool, dass immer noch so viele mitmachen, auch wenn natürlich auf den letzten Plätzen es ein paar gibt, die schon nicht mehr machen. Aber da freut sich auch meine Freundin, die klettert dadurch, Stefanie, weil eben viele irgendwie abfallen und sie normal ihre Punkte sammelt und jetzt auch ein bisschen nach oben klettert. Ja, ich bin Top 20. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden bei irgendwie über 100 Teilnehmern. Ja, okay. Dann sind wir auch schon am Ende von unserer jetzt 155. Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unserem Klassiko-Gschmarri, unserem Elche-Gschmarri. Es geht dann natürlich weiter nächsten Montag nach dem nächsten Spieltag, auch wenn wir jetzt englische Woche haben in La Liga. Hören wir uns da dann wieder. Nochmal danke fürs Einschalten an die vielen, die Fragen und Nachrichten geschickt haben. Und ja, euch eine schöne Woche, schöne englische Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles, ciao, ciao. Ciao, ciao.